Hallo, ich bin Kim von Salopp, der Podcast, der rockt. Die Bundestagswahl steht an und mit eurer Entscheidung könnt ihr dazu beitragen, dass wir weiterhin in einem Land leben, in dem Vielfalt gefeiert wird. Auch und gerade in der Musik. Ohne demokratische Werte wäre die kreative Freiheit, die wir in Deutschland genießen, in Gefahr. Wir müssen bewusst wählen für eine demokratische Zukunft und gegen Intoleranz und Ausgrenzung. Der Zerfall der Demokratie bedroht nicht nur unsere Gesellschaft, sondern auch die bunte Musikszene, die so viele von uns inspiriert und zusammenbringt. Gib der Demokratie deine Stimme, geh wählen.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und damit wir gleich mit ganz viel Elan und Energie in diese neue Woche reinstarten, ist der Mike Tullberg vom Fever Pitch Podcast mit dabei, der Fever Pitch Kolumnist Alex Steudel. Hallo Alex.
Ja, so ungefähr, oder? Ja.
Du bist doch heute wahrscheinlich auch schon jubilierend, als du gehört hast, du musst mit mir podcasten, durch die Schanze gerannt, oder?
Ich, die Leute haben sich schon rumgedreht, weil ich bis in die Haarspitzen motiviert war. Und ich versuche natürlich auch gegen dich ein knappes 2-1 über die Runden zu bringen heute.
Ich bin quasi das Heidenheim hier in diesem Podcast. Aber was sagst du denn zu Tullbergs Emotionen nach diesem Sieg, nach diesem 2-1-Sieg in Heidenheim? Er hat sich auf die Brust geschlagen, hat seine Freude rausgeschlagen. Das wirkte, als wäre er fast Clubweltmeister oder sowas geworden. War das jetzt übertrieben? War das albern? Oder ist das einfach echte Emotion?
Ich bin mindestens noch 10 Minuten zugeschaltet geblieben, weil ich auf die Pokalübergabe gewartet habe. Weil so sah das ein bisschen aus. Aber ja, also ein bisschen übertrieben war es schon. Ein bisschen aufgesetzt vielleicht, aber ich kenne den nicht. Vielleicht ist der ja auch beim Mittagessen so, wenn es gutes Essen gibt, keine Ahnung. Manche Leute, vor allem Dänen, so, ne? Haben wir ja in der Bundesliga jetzt schon ein bisschen häufiger erlebt. Ja, war ein bisschen viel, aber ist doch auch schön, wenn ein bisschen Show im Spiel ist.
Aber es erinnerte ein bisschen an Jürgen Klopp. Gut, der würde nicht nach dem Sieg gegen Heidenheim wahrscheinlich so jubeln, aber der ist ja auch Höheres gewohnt.
Aber der hat auch manchmal in den unglaublichsten Szenen und Situationen ist er ausgerastet, ne? Und hat seine Zähne gezeigt. Und ja, ein bisschen vermisst man ihn dann, ne, in solchen Momenten.
Ja. Dortmund wahrscheinlich auch.
Ein paar Trainer zu viel, glaube ich, momentan, die nicht so richtig explodieren. Also und wenn dann so auf eine unschöne Art, einmal mit diesem Gemecker und Gemotze und so weiter, das mag ich ja gar nicht. Aber so ein bisschen Emotion würde den Trainern schon gut tun, aber jeder ist halt anders, man kann sie ja nicht zwingen.
Er hat zumindest die Mannschaft damit wiederbelebt und der auch ein bisschen Mentalität und ein bisschen Emotionen wieder reingebracht. Ein bisschen mehr Blut ist doch jetzt drin bei den Dortmundern. Jetzt darf er aber ja nicht mehr weitermachen. Jetzt übernimmt ja Niko Kovac. Der ist ja jetzt, wenn du es vergleichst mit diesem Ausbruch von Tullberg, eher das Gegenteil. Der ist ja doch ein bisschen reservierter, ein bisschen mehr Understatement.
Der Denker aus Wedding, ja. Ja, klar, der ist völlig anders. Ich bin so ein bisschen überrascht, dass sie Niko Kovac geholt haben, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das so 100% passt. Mhm. Aber irgendwas musste ja passieren nach Sahin. Und ich bin immer so ein bisschen, wenn man so die üblichen Verdächtigen holt, zucke ich immer so ein bisschen zusammen, sage ich mal. Mhm. Das Baumgart-Prinzip, dann wird es ja hier in Hamburg. Und Tullberg hätte ich mir schon gerne noch eine Weile angeguckt, ehrlich gesagt.
Ich glaube, viele Dortmund-Fans auch. Also kann das jetzt für Kovac ein Handicap-Start sein, dass er jetzt einen Schattentrainer quasi die ganze Zeit im Nacken hat? Das hat ja bei Dortmund auch so eine gewisse Tradition mit Terzic, der ja auch dann schon mal jemanden im Nacken saß. Oder ganz früher, die Älteren werden sich erinnern, Ottmar Hitzfeld als Sportdirektor bei Nivio Scala.
Oh Gott, jetzt wirst du aber richtig, jetzt gehst du aber richtig weit zurück. Der passt. Können wir jetzt auf Schwarz-Weiß umschalten hier unseren Podcast. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade. Ich finde auch nicht, also ich habe heute gelesen, dass es ja gut für Niko Kovac sei, dass jetzt unter Tullberg sozusagen aus der Nichtmannschaft wieder so ein bisschen eine Mannschaft geworden ist. Und sie haben ja immerhin 3 Spiele jetzt nicht verloren, die 3 Spiele unter ihm. Aber wie du gerade gesagt hast, ich finde das eigentlich genau umgekehrt. Also der hat jetzt ein bisschen auf die Bremse getreten, hat so eine kleine Wende geschafft. Wir wissen alle, wie auswärts stark Borussia Dortmund normalerweise ist. Also sie gewinnen sogar auswärts. Und jetzt kommt Niko Kovac, der kann jetzt nicht irgendwie rumstolpern, weil dann wird, wie du sagst, jeder sofort sagen, ja, das hat der Thunberg aber auch hingekriegt. Mhm. Insofern schwierig. Kovac hat sich ja jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert bei seinen letzten Stationen, muss man sagen. Keiner einzigen eigentlich. Klar hat er bei Bayern einen Titel gewonnen, aber gut, wenn wir ganz ehrlich sind, Bayern Titel gewinnen ist auch nicht die ganz große Leistung.
Hättest du auch geschafft.
Hätte ich natürlich auch geschafft. aber mich fragt ja niemand, das ist ja immer das Problem. Es könnte alles so einfach sein in der Bundesliga. Aber ist auf jeden Fall interessant.
Glaubst du denn an ihn? Bist du wie Felix Magath, der sagt, ich habe jetzt schon Aktien gekauft vom BVB, das geht nach oben, das ist eine gute Wertanlage, mit Kovac kommt da wieder was rein, hat er bei Sky gestern erzählt.
Ich habe kürzlich einen Artikel darüber gelesen, tatsächlich über Aktien. Das hat sich im letzten Jahr total gelohnt, Dortmund-Aktien zu kaufen, man muss sie halt im richtigen Moment abstoßen. Ne?
Das stimmt.
Das ist wie mit den Trainern. Ich kenne Kovac ja von früher als Spieler, als ich noch Bayern-Reporter war. Hat immer, finde ich, einen super Eindruck gemacht. Nachdenklicher Typ, schlauer Typ. Eigentlich auch führungsstark, auch als Spieler. Aber es hat einfach noch nicht, als Trainer hat es noch nicht so richtig Klick gemacht. Ich habe was ist das Gegenteil von Erweckungserlebnis? Mein Schockerlebnis hatte ich, als er in Wolfsburg plötzlich anfing, die Mannschaft so schlecht zu machen und zu sagen, da spielt ja das Trainerteam noch besser oder irgend sowas, hat er mal nach einem Spiel gesagt. Und das sind halt so Führungsfehler, die man sich eigentlich nicht leisten darf. Und bin gespannt, ob er sich da weiterentwickelt hat oder ob er wie so viele Bundestrainer, finde ich, die so mittleren Alters sind und schon viele Stationen haben, einfach in Stiefel weitermachen. Manche versuchen sich ja dann irgendwie weiterzubilden oder weiterzuentwickeln. Manche machen einfach das, was sie bisher immer gemacht haben, dann halt woanders. Und da bin ich sehr gespannt, wie das sich entwickelt, wie er die Dortmunder Krise in den Griff kriegt, wie er die Mannschaft in den Griff kriegt, ob er da eine Führungsstruktur einarbeitet, die ja komplett fehlt. Ob sie körperlich, hat mich ja auch überrascht, dass ja von Sammer, glaube ich, selber auch Teil, Matthias Sammer selber, das ja thematisiert wurde, dass die Mannschaft körperlich nicht richtig da war, was ich überhaupt nicht verstehen kann auf dem Level. Jetzt plötzlich ist er aber wieder da, also vielleicht hat es doch nicht gestimmt. Also all diese kleinen Mosaiksteine. Und dann ist natürlich undankbar, irgendwie nach so vielen Spieltagen oder mitten in der Saison, nach 20 Spieltagen, da irgendwie ganz schnell was zu verändern. Schwierig.
Allerdings kann er ja eigentlich nur gewinnen. Also zumindest tabellarisch.
Tabellarisch ja, aber als Trainer halt nicht. Ne? Also wenn das jetzt auch nicht klappt, keine Ahnung, ob er dann noch zur ersten Garde gehört nach den Stationen. Und er hat ja wirklich Mannschaften gehabt, die alle Riesenpotenzial hatten, finanzielles Potenzial. Und hat es trotzdem nicht hingekriegt. Und jetzt hat er Dortmund, da ist ja das Potenzial auch hoch.
Ich weiß nicht, höher als in Wolfsburg auf jeden Fall, auch spielertechnisch.
Ja. Vielleicht sollte er mal als nächstes, guck mal, wir reden schon über die nächste Station. Ne? Wie so weit sind wir unserer Zeit voraus? Vielleicht sollte er als nächste Station mal einen kleinen Verein übernehmen. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube sogar, dass er da vielleicht besser hinpassen würde.
Glaubst du denn, dass er anderthalb Jahre durchhält? Oder dass man ihn durchhalten lässt? Das muss man ja wahrscheinlich eher sagen, weil das ja in Dortmund auch relativ schnell in eine andere Richtung kippen kann. Noch ist man überzeugt oder vielleicht auch nicht, aber man hat ihn jetzt eben und bis 26. Ja, ich
glaube, das ist jetzt sehr schwer zu sagen. Dortmund wird also die Saison durch auf jeden Fall, sondern es geht alles komplett im Bach runter. Und dann muss man ihm natürlich auch zugestehen, dass er dann, die Trümmersaison jetzt irgendwie retten, ist ja die eine Sache. Dann muss man ihm ja auch die Chance geben, neu aufzubauen im Sommer und zu starten. Und ich sage jetzt mal, also auf jeden Fall bis Winter, das ist ja immerhin ein Jahr, und dann gucken wir mal weiter. Aber dass Dortmund natürlich irgendwo da steht, wo die Mannschaft gar nichts zu suchen hat und wo die Fans auch überhaupt nicht einverstanden sind, so viele Punkte entfernt jetzt schon von ganz oben, das ist schon, also nicht ganz so viele Punkte entfernt von der Champions League, aber irgendwie fühlt sich das schon komisch an, müssen wir mal kurz gucken, das sind zum FC Bayern 22 Punkte, wow, das ist schon nach der halben, ein bisschen mehr als der halben Saison, das ist schon brutal. Da ist schon echt einiges schiefgelaufen in Dortmund.
Dann geben wir ihm die Chance, erstmal sich zu beweisen, erstmal anzukommen, dann auch seinen richtigen Parkplatz zu finden. Und aber das wird er ja nach gestern, nach seiner kleinen Irrfahrt auf dem Presseparkplatz dann jetzt ja haben. Jetzt weiß er auch, wo er hinfahren muss oder wo sein Bruder ihn hinfahren muss, kutschieren muss. Und dann lassen wir ihn ankommen und erstmal in der Bundesliga bei Dortmund wieder Fuß fassen. Aber du hast das nächste Thema im Grunde schon angesprochen, die Bayern. Da gucken wir jetzt auch noch mal hin.
Das Thema des Tages.
Ja, was ist denn mit den Bayern los? 4:3 gegen Kiel nach souveräner 4-0-Führung, auch wenn das alles nicht besonders hübsch war, was sie da hingekriegt haben. Es war auf jeden Fall standesgemäß. Jetzt hat ja Uli Hoeneß unter dem Eindruck dieses Spiels und auch der Spiele davor, wo ja doch relativ leicht die Gegentore fielen, sein Titelversprechen aus dem November, glaube ich, im Bayerischen Rundfunk da nochmal ein bisschen eingeschränkt. Hat gesagt, also er müsse mit Vincent Kompany nochmal ein bisschen sprechen über diese leichten Gegentore und gemeint, naja, ob das jetzt so einfach, damals war Bayer Leverkusen ja auch noch viel schlechter, die sind ja jetzt viel besser. Also baut man da in München schon vor, dass da doch vielleicht was in die Hose geht? Wie siehst du
also
die Lage?
Ich würde es auf jeden Fall machen, weil das gegen Kiel, das war schon Alarmstufe Rot. Also wenn man sich jetzt, sag ich mal, seit vielen Jahren wie ich mit den Bayern direkt beschäftigt, da kriege ich sofort, deswegen habe ich heute auch diese Kolumne geschrieben. Klar kann man sagen, die sind mit 6 Punkten Vorsprung Tabellenführer, die sind zumindest in den Champions League Playoffs, aber das ist halt gegen Kiel so eine Leistung zu bringen, also das kann einfach nicht sein. Da muss man auch ehrlich, ganz ehrlich auf den Trainer schauen und sagen, wie stellt er eine Mannschaft ein, wie hat er die Mannschaft im Griff, wie motiviert er die Mannschaft, die irgendwie nach einer Stunde komplett abschaltet. So, das ist schon, da habe ich schon so ein bisschen, bin ich schon so ein bisschen zusammengezuckt, weil Kiel hatte ja auch am Anfang eine Riesenchance, ne? Und hatte am Schluss nochmal eine Chance. Also das war ja gar nichts dafür, dass die Tabellenführer sind und die Champions League gewinnen wollen. Das muss man sich mal überlegen. Dafür laufen die Spieler schon ein bisschen in Kraut und Rüben durch die Gegend momentan. Abwehr immer wieder Riesenböcke. Jetzt kann man auch wieder sagen, ja, die haben die beste Abwehr der Liga. Aber da passieren Sachen, die nicht zu erklären sind. Da ist ein Trainer, der immer noch, ich habe immer gesagt, okay, der Makel bei Kompany ist, dass er die wichtigen Spiele nicht gewinnt. Das ist ja immer noch so. Aber jetzt gewinnt er ja auch die unwichtigen fast nicht.
Aber nur fast und nicht.
Nur fast nicht. Dank Harry Kane, da muss ich auch nichts vormachen. Der ja da wieder einen Bundesliga-Rekord aufgestellt hat. Also das Thema, das wird die Bayern entweder noch eine Weile begleiten oder sie schaffen es jetzt. Kimmich hat ja gesagt, jetzt beginnt die Saison. Da bin ich total bei ihm, ja. Weil das kenne ich schon früher, als ich da noch Reporter war. Bis Anfang Februar ist alles so Plätscher, Plätscher, Plätscher. Und dann geht es darum, ist die Mannschaft da oder ist sie nicht da? Das ist jetzt die Frage, legt sie jetzt die Schalter alle um? Wobei ich halt, ist halt keine Mannschaft, die das schon bewiesen hat. Ne? Also das ist halt der Unterschied zu früher. Früher, sage ich mal so, Effenberg und Co., da wusste man das. Das passiert halt dann immer wieder. Ne? Da gibt es immer die Regel, im Februar geht es richtig ab. So wie es beim HSV die Regel gibt, im Februar geht es richtig nicht mehr ab. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Und ich habe auch sehr, ist fast ein bisschen untergegangen am Wochenende, einen Artikel im Kicker gelesen, wonach das große Zweifel ist ein bisschen übertrieben wiedergegeben, wonach es bei Bayern jetzt auch tatsächlich Zweifel an Kompany gibt und auch Kritik an Eberl. Und das ist halt so diese, das ist Bayern-unlike, so diese Liebe-Kombi. Ne? Alle sind nett und alle geben weiche Interviews und keiner geht mal richtig auf die Barrikaden, wie es halt früher Hoeneß gemacht hat. Oder ich kann jedem nur empfehlen, sich die ZDF-Doku FC Hollywood anzugucken. Sensationelle Doku. Und da wird einem halt klar, im Jahr 1997, 98, 99 wären die sich gegenseitig schon so an den Kragen gegangen, die Spieler, auch in der Öffentlichkeit. Das hat ja natürlich auch irgendwie für Furore gesorgt immer und war vielleicht auch nicht unbedingt, hat nicht zur Beruhigung beigetragen, aber es hat natürlich schon auch Kräfte freigesetzt. Und irgendwie habe ich momentan das Gefühl, bei Bayern plätschert alles so vor sich hin. Die sind Erster, aber irgendwie ist keiner begeistert. Die spielen keinen tollen Fußball. Die Zuschauer gehen mürrisch nach Hause. Und jetzt kommen halt, die müssen einfach jetzt, um die Champions League zu gewinnen, was sie ja wollen im eigenen Stadion, müssen die jetzt noch die K.O.-Runde, das Achtelfinale, das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale sind 9 Top-Leistungen, müssen die jetzt bringen. 9 Top-Leistungen. Und wenn man ehrlich ist, gegen gute Mannschaften haben sie die ganze Saison noch keine einzige gebracht. Mhm. Also wie sie das schaffen wollen, das ist mal ein Rätsel momentan. Früher gab es halt, wie gesagt, diesen Schalter, der dann umgelegt wurde. Und dann haben sie es halt doch geschafft. Und deswegen bitte löscht diesen Podcast morgen wieder, damit er nicht gegen mich verwendet werden kann im Mai. Weil das kann natürlich immer passieren. Aber momentan, das habe ich ganz schön lang gesprochen, ne? Aber Bayern ist ja ein Steckenpferd. Ja. Da sind schon einige Sachen, die mich so ein bisschen misstrauisch machen. Mhm. Und diese 6 Punkte, wenn man, ist ja auch, also 6 Punkte ist ja noch gar nichts nach 20 Spieltagen. Ja. Und Leverkusen ist halt, die marschieren gerade, muss man einfach sagen.
Die marschieren und haben ja mit Boniface dann ihren Backup-Stürmer dann doch nicht verloren. Der ist dann eben doch geblieben und der hat ja auch gleich getroffen gegen Hoffenheim und da dann mal unter Beweis gestellt, wie wichtig er dann auch ist. Aber diese Mentalität bei Bayern, dieser Killerinstinkt, das kann doch nicht auch einfach komplett weg sein. Haben die sich so eingelullt in ihrer eigenen Überlegenheit, zumindest toretechnisch dann gegen Kiel, dass das, aber es ist ja auch eigentlich ein Standard. Das war gegen Wolfsburg, war das schon so. In der Champions League ist es auch passiert. Solange sie Tore vorne machen, funktioniert es ja, aber dann fallen diese Lapsi da hinten in der Rückwärtsbewegung nicht so unbedingt auf, aber auch das fällt ja auf. Das ist ja wie an der PlayStation. Wenn die Gegner immer den gleichen Spielzug nehmen, werden sie immer damit erfolgreich sein. Ball erobern, langer Ball, die Innenverteidiger unter Druck setzen, einer macht den Fehler und dann ist das Ding drin.
Ja, also mir fehlt da auch so ein bisschen die Struktur, so optisch in der Mannschaft, also jemand, der so richtig herausstrahlt. Also Kimmich wurde ja sehr gelobt in letzter Zeit, für mich viel zu hoch gelobt, weil wenn man sich das anschaut, der ist halt, ich will es jetzt mal ein bisschen übertrieben sagen, der spielt halt den Ball von A nach B und ist auch, der ist auch kein dynamischer Spieler, so, der ist ja auch nicht sehr langsam. Und also wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Mittelfeld in Leverkusen, Xhaka und Wirtz so offensiv, das ist eine ganz andere Tonalität, wenn die spielen. Bei Bayern ist einfach so, die verlassen sich alle darauf, dass das 11 Spieler sind mit guter Grundausstattung, aber das funkt gerade irgendwie nicht in der Kombination. Und da hat, finde ich, momentan auf jeden Fall Leverkusen die Nase vorn mit einem Frimpong, mit einem Grimaldo, mit einem Xhaka, mit einem Wirtz, mit dem Boniface. Das ist schon, da guckt man auch richtig gern zu und wird immer wieder überrascht beim Zugucken. Bei Bayern halt nicht. Auch Musiala ist ja irgendwie momentan jetzt nicht der Spieler, der das alles rumreißt. Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist eher einer, der dann so ein bisschen mit untergeht, eher als ein Wirtz. Und bin nicht so begeistert von Bayern momentan.
Zumindest im Moment mit Musiala. Es gab ja auch eine Phase, wo er die Bayern dann wieder rausgezogen hat und dann auch Spiele entschieden hat. Also das ist natürlich dann auf dem Niveau und vielleicht auch in dem Alter dann normal, dass solche Schwankungen da sind. Wirtz hat ja auch schon mal schlechte Spiele gemacht, aber hat im Moment natürlich den großen Lauf, dass das eben alles funktioniert. Du hattest die Champions League Aufgaben schon angesprochen, die ja dann auch noch in diesen englischen Wochen, die im Februar anstehen, eben auch noch dazukommen, rund um das Leverkusen-Spiel gegen Celtic Glasgow geht es da jetzt in dieser Zwischenrunde. Wäre es vielleicht besser gewesen, man wäre auf Manchester City getroffen aus Bayerns Sicht, weil dann wären zumindest alle Sinne erstmal geschärft, weil auf der anderen Seite der Ex-Trainer Pep Guardiola steht, weil City ja, auch wenn sie momentan weit weg von dem sind, was sie mal ausgemacht hat, ja doch immer noch ein Name sind, der vielleicht auch dann ein bisschen Angst macht oder zumindest dann dafür sorgt, dass man wach ist und dann sich nicht nach 60 Minuten plötzlich in den Schlafwagen legt.
Also ich glaube, Glasgow ist in der jetzigen Verfassung der bessere Gegner für Bayern. Da kann man sich ein bisschen Selbstvertrauen holen und sich sozusagen mit einer überdurchschnittlichen Leistung dann auf ein neues Level heben. Manchester City wäre das wäre wirklich eine Katastrophe gewesen, jetzt schon so ein Duell. Weil natürlich werden die in einem Champions-League-K.O.-Spiel, da haben die Probleme ohne Ende. Aber ich glaube schon, dass das nochmal eine ganz andere Nummer wird. Und aus deutscher Sicht fühle ich mich sehr viel wohler mit dem Duell Manchester City gegen Real Madrid. Sollen die sich mal schön gegenseitig ausschalten und die Bayern sozusagen sich so ein bisschen durch die Hintertür nach vorne mogeln. Das war auf jeden Fall ein gutes Los und Man City, das hätte kein Mensch gewollt in der Phase. Also im Anfang Februar will ich kein Champions League Duell Manchester City gegen Bayern München sehen. Eigentlich auch nicht Manchester City gegen Real Madrid, aber gut, das hat so.
Auch nicht, wenn City gerade absolut desolat unterwegs ist, 1-5 gegen Arsenal.
Ja, es hört irgendwie gar nicht auf. Ne? Man denkt irgendwie, es muss doch mal aufhören. Aber ich glaube schon, dass Champions League eine andere Nummer ist. vor allem wenn es dann richtig um K.O. Also K.O. ist immer was anderes als ein Ligaspiel. Mhm. Da sehen wir garantiert ein anderes Manchester City. Leider haben die natürlich das Pech, gegen Real Madrid zu spielen. Deswegen wäre ich da jetzt nicht so optimistisch. Das ist natürlich jetzt richtig Pech für City. Aber ja, erstaunliche Schwächephase hat man unter Pep Guardiola ja auch noch nie erlebt. Mhm. Kennt man eigentlich nur von Klopp hatte das ja auch mal mit Dortmund zum Beispiel. Wenn dann so Strömungsabriss ist und kein Mensch weiß warum, das ist schon faszinierend, wie er dann wieder zurückkommt, ob er zurückkommt, ob er den Battle hinschmeißt. Mhm. Aber ja, gut, auch die Bayern jetzt sich kümmern, die sollen jetzt mal schauen, dass sie gegen Celtic Glasgow gewinnen. Und ehrlich gesagt, im Februar haben die ja ein Mordsprogramm. Ja. Ne? Die spielen ja gegen alle Verteidiger, gegen alle Verfolger. Also das wird ein richtig heißer Februar. Also Ende des Monats werden wir sehr, sehr viel mehr wissen.
Auch
also entweder über Kompanies ja. Zukunft tatsächlich, ja.
Exakt, aber, wollte ich gerade sagen.
Das sind jetzt 3-5 Spiele gegen Top-Mannschaften. Jetzt zähle ich mal Celtic Glasgow als Top-Mannschaft dazu, weil die sich für die K.O.-Runde qualifiziert hat. Und wenn du da nicht mindestens gegen viermal eine Top-Leistung bringst, dann möchte ich dich in der Haut von Kompanie
stecken. Dann wird dieses Gespräch mit Uli Hoeneß, von dem er vielleicht so ein bisschen launig und im Spaß dann noch sprach, sicherlich eine etwas schärfere Tonart dann auf jeden Fall kriegen. Aber apropos schärfere Tonart, du hast gesagt, FC Hollywood, das war doch noch was. Und da waren die Bayern irgendwie mit geschärfteren Sinnen zugange, auch wenn das sportlich nicht immer alles so groß war und europäische Spitze sie ja dann auch teilweise nur waren, aber eben auch nicht immer. 99 Champions League Finale, 2001 das Ding dann gewonnen, aber davor dann auch... Ja, waren auch eben mit dabei, aber eben nicht ganz, ganz vorne. Ja, sollte der FC Bayern wieder mehr Hollywood wagen, muss Kompany vielleicht dann auch mehr den inneren Thulberg wieder in sich entdecken? Er kann es ja, das hat er ja in England bewiesen. Da hat er seine Spieler ja in der Kabine ziemlich zusammengestaucht. Bei Manchester United hätte man gesagt Hairdryer-Moment, wo Sir Alex Ferguson dann dem guten David Beckham mal... einige warme Worte gesagt hatte aus nächster Nähe.
Also was momentan tatsächlich mir ein bisschen fehlt, ist, ob das jetzt der Trainer macht oder jemand anders, ist halt einfach diese, dass man das auch einfach mal einen Knopf drückt und dass das mal auch ein bisschen öffentlich Zoff gibt, weil momentan spielen die durchschnittlich und irgendwie ist kein so ein richtiges Thema. So. Medien hauen auch nicht so richtig drauf. Der kritischste Geist momentan ist ja der Kimmich, der immer sagt, wir sind Durchschnitt. Das muss man sich mal vorstellen, in der Zeit von FC Hollywood, wenn ein Spieler sich hingestellt hätte und gesagt hätte, wir sind Durchschnitt, dann hätten den die anderen entweder geköpft oder er wäre rausgeflogen. So, weil das ist nicht dieses Mir sein Mir des FC Bayern, sich hinzustellen und sagen, wir sind Durchschnitt. Da muss man eben sagen, wir sind Bayern und dann stimmt irgendwas anders nicht. Und das benenne ich jetzt aber nicht, wir sind Durchschnitt. Das ist, finde ich, eine schlimme, sozusagen fürs Bayern-Verständnis, eine schlimme Aussage, richtet sich gegen die Vereinsführung, richtet sich gegen den Trainer, natürlich auch gegen die Mannschaft, aber die Mannschaft kann, dass die Mannschaft nicht Durchschnitt ist, weiß ja jeder, so diese Spieler. Aber es muss ja jemand eine Mannschaft draus formen und das passiert eben momentan nicht. Und so gesehen wünsche ich mir schon manchmal ein bisschen Hollywood, ja, dass da mal einer richtig einen raushaut. Dass mal so ein nicht autorisiertes Interview wieder gibt, wie Lahm früher oder wie Neuer 2009. Und so weiter. Mal so richtig einen raushaut. Dass es den Club mal ein bisschen durchschüttelt und da nicht so, so vor sich hin drabbelt alles.
Obwohl, ich muss Kimmich ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat ja gesagt, wenn wir unsere Prinzipien verraten oder nicht verlieren, wenn wir die verlieren, sind wir eine normale Mannschaft. Also,
ja. Er hat es ein bisschen abgeschwächt, damit er nachher sagen kann, ich habe ja gesagt, wenn. So. Aber wenn
gemeint
sie halt
hat er natürlich das andere, klar.
Aber das hat er jetzt halt zweimal hintereinander gesagt, nach Spielen. Und das ist ja schon auffällig. Eigentlich, wo jetzt die Kurve langsam nach oben gehen muss, geht sie eher nach unten. Und jetzt kann man sagen, okay, es ist gerade noch Kiel und so und Bratislava, oder wie sie alle heißen. Das geht ja alles noch. Aber jetzt darf jetzt einfach nicht mehr passieren. Und da bin ich gespannt, wie Kompany in seiner ja sehr ruhigen Art, ob er die intern auch hat, weiß ich nicht. Aber irgendwie bringt er die Mannschaft nicht richtig zum Strammstehen, sag ich mal.
Mal gucken, ob er das jetzt in den Wochen der Wahrheit irgendwie schafft. Aber du hattest auch die Kritik an Max Eberl angesprochen. Der ist ja auch durchaus im Kickerstanz drin, nicht unumstritten, vor allen Dingen für seine, ja, in Anführungsstrichen Alleingänge in Sachen Verträge. Also mit den einen kriegt er die Verlängerung irgendwo nicht hin, dann wird er seine, in Anführungsstrichen, Resterampe nicht los, kann den Kader nicht verkleinern, kann das Gehaltsgefüge nicht korrigieren und dann verspricht er denen, mit denen er verlängern möchte, auch noch wieder Summen, wo möglicherweise die Führung, wo der Aufsichtsrat sagt, hatten wir nicht gesagt, wir wollen sparen. Aber ja, hat er also eine andere Möglichkeit?
Also das mit den Alleingängen kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil er ist einfach der ist eigentlich der voll Verantwortliche. Was soll er denn machen? Er kann ja nicht den Aufsichtsrat ständig um Erlaubnis fragen oder irgendwie sich mit allen absprechen. Er ist ja, Uli Hoeneß, glaube ich, auch nicht, war jetzt auch nicht der große Teamplayer, der hat auch sein Ding durchgezogen. Aber genau wie du gesagt hast, dass da einfach nichts passiert. Ne? Mhm. Wir haben irgendwie Kimmich als offene Baustelle, Musiala, Davis, dann liest man, dass er dem Davis ein Paket von über 100 Millionen schnürt, während er gleichzeitig eigentlich sparen soll. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Da ist eigentlich wieder auf dem Platz, passiert irgendwie gerade nichts. Es geht nicht voran. Man wartet auch da mal auf eine Meldung oder auf irgendwas, wo man sagt, okay, da ist jetzt was passiert. Auch da, klar, das wird jetzt die Mannschaft nicht direkt beschäftigen wahrscheinlich, aber auch das ist halt nicht, das macht nicht, ist, da fehlt so ein bisschen dieses Aufbruchstimmung, wie ich es nicht nenne, oder vielleicht doch, weil wir sind ja immerhin nicht als Meister in die Saison gegangen, da fehlt so ein bisschen die Stimmung, dass man sagt, okay, da passiert jetzt was, da ist jetzt irgendwie Bewegung drin, da sind alle so ganz frisch und ja, und er hat ja, also mein, klar, es sind ja gute Spieler eigentlich gekommen, Olise und auch Palinha und so weiter sind ja gute Verpflichtungen gewesen und das hat Pech mit Verletzungen und so weiter, aber da in diese Richtung wünsche ich mir halt mehr und dass da ein bisschen, dass da noch ein bisschen was passiert und nicht immer so alles auch da vor sich hin dümpelt.
Aber es liegt ja auch ein bisschen an Kimmich, wenn du sagst, ja, der hat jetzt zum zweiten Mal die Mannschaft schon angezählt. Er ist ja Teil der Mannschaft und eigentlich ja der führende Kopf soll er ja sein. Wenn er jetzt auch nicht so performt, dann ist er ja auch ein bisschen mitschuld daran, dass vielleicht diese Vertragsverhandlungen ins Stocken kommen oder dass ihm vielleicht weniger Geld dann auch geboten wird, als er sich vielleicht vorstellen könnte.
Weil er ja, es geht ja, bei ihm geht es auch so schnell hin und her. Ne? Vor zwei Wochen, kann ich mich erinnern, war dieses Interview, wo auch Lothar Matthäus irgendwie, da war er der Größte, da hatten sie irgendwie ein paar gute Spiele gemacht. Dann alle, ja, der muss bleiben, der muss irgendwie viel Geld kriegen, bla bla bla. Und jetzt, das ist halt, da sieht, wie wackelig das Gebilde ist. Und jetzt guckt man sich so ein, zwei Spiele an und denkt, was macht der mich da eigentlich im Mittelfeld? Das schiebt da irgendwo so Weihnachts von links nach rechts und hoppelt da rum und irgendwie geht es nicht richtig voran. Und ist das denn wirklich so ein richtiger Antreiber? Ist das wirklich das, was Bayern braucht im Mittelfeld? Also ich bin da auch immer sehr schnell hin und her gerissen. Also klar, es ist ein super, von der Mentalität her ein super Spieler. Ich hadere immer ein bisschen damit, deswegen sage ich es auch immer wieder, dass er so träge ist und so langsam. Er ist ja auch wirklich ja langsam. Ne? Ich habe jetzt eine Statistik gesehen, er ist langsamer als Thomas Müller, das muss man sich mal vorstellen, der Position. Also das heißt auf der einen Seite, was für ein überragender Fußballer das ist, dass er trotzdem da dass er da trotzdem hervorsticht, aber es ist schon irgendwie krass. Ne? Also deswegen ist auch das Spiel, finde ich, im Mittelfeld bei Bayern momentan nicht so dynamisch, wie man sich das erhofft, vor allem wenn dann halt so ein Musiala nicht so richtig performt.
Und was sagst du zu den schon fixen Vertrags- oder Abschlüssen mit Bischof und Urbik für die neue Saison? Ich meine, das ist dann eine Zukunftsinvestition, hat jetzt ja auch nicht die Welt gekostet. Von daher nimmt man mit, um Talente einfach zu haben und vielleicht dann auch mal wieder ein bisschen was Jüngeres an die Mannschaft ranzuführen, weil aus dem eigenen Lager kommt ja auch nicht so viel.
Das kommt ja noch dazu, ne? Ja, also zu den Transfers kann ich jetzt noch nicht viel sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ausgeht. Das ist immer, aber wenn einer zu Bayern wechselt, ist das immer ein völlig neues Leben beginnt für den Spieler. Da weiß man, da kann er noch so gut gewesen sein vorher. Das ist einfach was ganz, ganz anderes, zu Bayern zu wechseln und sich da durchzusetzen. Aber ja, auch wenn man sich die Mannschaft anguckt, da klopft auch keiner richtig an von unten im eigenen Kader. Und Leute wie Tell oder jetzt Asmu, die sollen verliehen werden oder verkauft werden. Also da ist auch kein so ein richtiger, klar ist im Kader ein Wettkampf um die Stammplätze, aber auch da müsste eigentlich, muss in so einem Kader intern muss richtig brennen und dann müssen noch die Jungen dazu den Druck erhöhen auf die Spieler. Und das fehlt gerade so ein bisschen. Ne? Da ist so die, da sind so 15, 16 Spieler und die teilen sich so ein bisschen die Stammplätze auf Und dann kommen so die üblichen Verdächtigen immer wieder zum Einsatz. Aber wenn das halt nicht funkt, weil das große Ganze nicht stimmt, dann funktioniert es halt nicht. Und bin mir ganz sicher, mit der richtigen Einstellung ist vielleicht übertrieben, aber mit dem richtigen Setting, mit der richtigen Traineransprache, mit der richtigen Motivation durch den Trainer, ist es ja eine überragende Mannschaft. Mhm. Kann es ja eine überragende Mannschaft sein. Aber man sieht eben, dass es dann manchmal halt doch überhaupt nicht eine überragende Mannschaft ist, selbst wenn die Einzelspieler top sind.
Aber eine überragende Mannschaft brauchen sie für diese Wochen der Wahrheit, die jetzt anstehen. Aber in dieser Woche ist ja erstmal noch ein Titel im Gespräch, wo die Bayern schon aus dem Gespräch sind, nämlich der DFB-Pokal. Und da müssen wir jetzt auch nochmal drauf gucken.
Was sonst noch so los ist.
Zwei Spiele des Viertelfinals des DFB-Pokals stehen nämlich an. Ich hätte sie bei der Vorbereitung fast vergessen, aber sie sind natürlich wichtig. Am Mittwoch zum Beispiel, da spielt Leverkusen gegen Köln. Ich glaube, da brauchen wir, Alex, nicht viel drum rumreden. Köln zwar durch das 2:1 gegen Braunschweig Tabellenführer in Liga 2, aber für Leverkusen in der aktuellen Form, auch wenn es ein Derby ist, jetzt nicht die große Gefahr, oder?
Also wenn man richtig zocken will, gibt es zwei Möglichkeiten. Bitcoins kaufen oder auf Köln setzen diese Woche.
Das ist noch aussichtsreicher als die BVB-Aktien.
Da könnte man echt viel Geld verdienen, wenn man auf einen Köln-Sieg wettet. Ja, das wird bestimmt interessant und natürlich Emotionen und Pokalatmosphäre und so weiter. Aber unter normalen Umständen ist das eine klare Sache. Stuttgart-Augsburg ist schon eher spannend. Ist übrigens auch lustig, dass alle vier, wenn ich gerade so drauf gucke, das ist ja das CO2-freundlichste Viertelfinale aller Zeiten. Das ist ja, alles unter 200 Kilometer entfernt.
Ja.
Bielefeld-Bremen, Leipzig-Wolfsburg, Leverkusen-Köln, Stuttgart-Augsburg. Gut gemacht, Bundesliga.
Hm. Ja. Alles richtig gemacht.
Ja, also ich würde sagen, Stuttgart und Leverkusen. Und warum sind eigentlich die zwei anderen Spiele Ende des Monats erst?
Damit wir mehr Live-Spiele im TV haben, natürlich.
Drei Wochen später? Wer hat sich denn das ausgedacht?
Der Spielplan ist so eng, da geht nicht mehr.
Bielefeld-Bremen, da kommt Bremen weiter. Leipzig-Wolfsburg, das wird spannend.
Ja.
So komisch, eine Pokal ist irgendwie komisch in den letzten Jahren. Ich weiß auch nicht. Immer, es fehlt immer was, wenn Bayern nicht dabei ist, ne?
Das kommt dazu, ja. Darf man die so natürlich schonen. Nicht sagen, aber es ist
die
so.
Die können sich schonen, immerhin.
Ja, immerhin. Bayern. Für die Wochen der Wahrheit. Übrigens, wusstest du, dass Leverkusen schon einen Sieg gegen Köln am letzten Wochenende gefeiert oder jetzt am Wochenende gefeiert hat? In der Nein. ewigen Tabelle der Bundesliga sind die Leverkusen jetzt nämlich vorbeigezogen, sind jetzt Neunter und haben jetzt zwei Punkte mehr als die Kölner. Die können ja erstmal nicht nachlegen.
Die aber pumpen wollen bestimmt sehr schlecht.
Diese Scharte
auswetzen. Die pumpen gerade sehr wenig in der ersten Liga, die Kölner.
Aber sie wollen diese Scharte auswetzen, da bin ich mir
Auf
sicher.
Auf welchem Platz ist Leverkusen jetzt? Hast
Neunter.
Du das noch im Kopf?
Neunter.
Top 10 schon.
Mhm.
Nicht schlecht. Muss mal gucken, wo meine Stuttgarter Kickers da stehen.
Oh, ich glaube nicht in den Top 10.
Dazu aber später mehr.
Gucken wir lieber noch auf den VfB Stuttgart. Der weiß ich jetzt auch nicht genau, wo die da stehen, aber die sind ja immerhin schon ein paar Mal deutscher Meister geworden. Und sie hatten ja einen kleinen Aufschwung zu Beginn des Jahres. Der scheint jetzt aber gestoppt zu sein. Drei Pflichtspiele in Folge verloren. 0-2 in Mainz, 1-4 gegen PSG und jetzt 1-2 gegen Gladbach. Was ist da los beim VfB?
Platz 4 in der ewigen Bundesliga-Tabelle.
Oh,
ich habe gerade schnell nachgeguckt.
Guck mal.
Haben belegt der VfB Stuttgart. Es fehlen auch nur noch 124 Punkte. Nee, über 120 Punkte auf Bremen. Dann können sie in Bremen vorbeiziehen. Das wird schwer diese Saison. Ja, also bei Stuttgart gibt es eine ganz einfache Erklärung. Ich habe eine positive Kolumne über die geschrieben und das ist immer Klar. tödlich. Es verfolgt mich wie ein Fluch in den letzten Monaten. Ich schreibe eine überschwängliche Kolumne über Frankfurt, die gehen unter. Stuttgart, die gehen unter. Mainz, die gehen unter. Jetzt habe ich gegen Bayern was Kritisches geschrieben. Jetzt beginnen die wahrscheinlich eine Siegesserie. Vielleicht sollte man gegen meine Kolumnen wetten. Da könnte man auch sehr reich werden.
Das sollten wir mal bei Wettanbietern einbringen, dass man auf FIFA-Pitch-Kolumnen wetten kann. Das wäre doch
ja, genau. Das wäre doch meine Sache. Das wäre dann meine Lösung.
Aber außerhalb deiner magischen Fähigkeiten, was würdest du sagen? Es ist ja doch eine Stagnation beim VfB Stuttgart zu sehen. Spieler, die jetzt nicht mehr die Form hatten, die sie vielleicht zu Beginn des Jahres noch hatten, vielleicht dann auch gepaart mit diesen Negativerlebnissen. Ich meine, von PSG 1-4 abgefertigt zu werden, ist ja jetzt auch nicht unbedingt fürs Selbstvertrauen so groß.
Also Gladbach habe ich ein bisschen geguckt. Das fand ich schon erschreckend, wie fahrlässig Stuttgart gespielt hat, wie unkonzentriert. irgendwie fahrig. Also gegen Gladbach musst du einfach zu Hause gewinnen, finde ich. Vor allem, wenn du Stuttgart bist. Jetzt kann man sagen, okay, Stuttgart hatte echt einen schlechten Saisonstand, hat sich echt super hochgearbeitet, hat jetzt aber wieder so ein Zwischentief, haben natürlich auch extrem viele Verletzte. Da fehlen also schon wichtige Leute, ganze Innenverteidigung, Mittelfeld, überall hapert. Das kann natürlich schon auch ein Grund sein. Und trotzdem, das kann keine Entschuldigung sein, dass da irgendwie der Ball ständig zum Gegner hoppelt und so. Also so war ich nicht besonders gut, das Spiel gegen Gladbach. Weiß ich auch nicht. Da sah auch der liebe Herr Hoeneß echt ziemlich betröppelt aus. Hat fast vergessen, Handshake mit dem anderen Trainer vor lauter schlechter Laune. Aber das kennt man ja von den Hoeneßen. Also, wenn die Laune schlecht ist, dann sollte man sich ihnen nicht in den Weg stellen.
Wobei Sebastian da deutlich reduzierter ist als der Onkel.
Genau, aber sie sind immer noch in Champions League, locker in Champions League Reichweite. Das ist schon das, was man von Stuttgart, also ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie im Titel mitspielen oder wieder Vizemeister werden. Klar, jetzt könnte man sagen, auch wieder 19 Punkte Rückstand auf Bayern ist schon echt total viel, wenn man überlegt, dass sie letzte Saison vor Bayern gelandet sind. Aber da kam dann auch schon alles zusammen letzte Saison.
Und sie haben jetzt noch die Chance auf einen Titel im DFB-Pokal, weil gegen Augsburg, da sind die Chancen jetzt nicht so klein, da jetzt vielleicht auch dann diese Trendwende zu schaffen. Sie müssen natürlich ein bisschen ideenvoller zu Werke gehen in der Offensive als zuletzt und hinten nicht so instabil sein. Ganz einfach.
Absolut, ja, absolut. Aber wenn, dann ist vielleicht jetzt Augsburg ein guter Gegner in diesem Moment. Bei Stuttgart muss man auch sehen, also da ein Heimspiel, Pokalatmosphäre, die Fans sind natürlich sensationell in Stuttgart, sage ich als Schwabe und auch als Kickers-Fan muss ich das einräumen. Ich kenne kein Stadion, ich streite mich ja immer mit Freunden in Hamburg, die immer behaupten, ja, aber St. Pauli ist doch super Stimmung und HSV, das kannst du alles komplett vergessen gegen Stuttgart, gegen den Lärmpegel, der da herrscht und die Stimmung, die da herrscht. Das macht schon extrem viel aus. Klar, gegen Gladbach hat es jetzt auch nichts gebracht, muss ich einräumen, aber Pokal ist vielleicht nochmal was anderes.
Mal gucken, wo die Gesetze des Pokals dann greifen am Wochenende. Nee, nicht am Wochenende, unter der Woche werden das natürlich dann Woche, auch hier im Podcast sicherlich noch weiter thematisieren. Wenn was richtig Spannendes passiert, ist das sicherlich eins der nächsten Themen des Tages. Abonniert einfach unseren Podcast, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, kriegt alles zu diesen Spielen dann von uns aufbereitet und werdet vielleicht auch ein bisschen unterhalten mit ein bisschen Hollywood. Haben wir heute Hollywood in den Podcast gebracht, zumindest mit den Bayern, oder?
Genau, wir haben zumindest darüber gesprochen.
So sieht's aus und wir sprechen weiter. In diesem Sinne, abonniert uns und danke fürs Zuhören. Danke, Alex.
Ciao. Tschüss.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.